Tridente, der Barça Podcast, der Peña Barcelonista de Viena.
Hallo, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Flo und willkommen zur zweiten Folge von der Staffel 2b von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Viena. Wie ihr merkt, sind wir heute nur in Zweizack, deswegen auch der verschlissene Intro, da das normalerweise Paul sehr graziös erledigt.
Und niemanden disst heute, ja?
Genau. Und deswegen werden wir auch die heutige Folge aufgrund eines fehlenden Standpunktes wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen lassen als zumindest die letzte. Ja, wo sollen wir anfangen? Magst du gleich reinstarten ins letzte Spiel?
Ja, gerne. Darauf haben wir uns ja schon sehr gefreut, über das Spiel reden zu können, nachdem wir es am Samstag getrennt geschaut haben. Wenn man es mit den zwei Spielen gegen Rayo Vallecano letztes Jahr vergleicht, besonders mit dem zweiten, würde ich sagen, ähnliche Tendenz. Rayo hätte das Spiel auch gewinnen können. Ja. Wobei dieses Mal das Spiel über die Flügel, finde ich, sehr gut funktioniert hat, was ja letztes Jahr eher problematisch war. Dafür übers Mittelfeld eher wenig gekommen ist. Ja. Und so muss man sagen, ein 0-0 war eigentlich ein faires Ergebnis, wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass Barcelona doch einige schöne Chancen herausgearbeitet hat und ein bisschen die hohen Erwartungen enttäuscht wurden, aber ich doch guter Dinge bin, dass das sich weiterentwickelt. Wie war dein Eindruck, Flo?
Ähnlich. Also ich habe auch gefunden, dass das Spiel sehr viel über die Flügel forciert worden ist. Rafinha hat gut angefangen, ist dann ein bisschen abgeflacht, Dembélé durchwachsen teilweise. Aber wie du sagst, ich glaube, das rührt daher, dass vom Mittelfeld wenig Kreativität kommt und wenig letzte Pässe oder Pässe hinter die Verteidigung, die irgendwie den Raum öffnen. Deswegen, glaube ich, wird da primär über die Flügel forciert. Außerdem ist mir aufgefallen, dass, was zum Glück anscheinend jetzt auch dem Sportmanagement aufgefallen ist, aber dazu kommen wir später, Araujo nicht unbedingt der ideale Barca-Rechtsverteidiger ist, weil er, glaube ich, von seinen technischen Fähigkeiten und Passspiel für die Offensive zu schwach ist. Der ist genau das Gegenteil, würde ich sagen, wobei der offensiv auch oft mal den Kopf unten hat, anstatt aufzublicken.
Ja.
Und Alba hat eine sehr, sehr schwache Partie, was dann auch gleich wieder in sämtlichen Foren und so weiter dazu geführt hat, dass alle geschrien haben, man muss sofort Balde starten. Das war mal das Erste. Das Zweite war, Lewandowski war nicht so im Spiel, finde ich. Also er ist auch irgendwie nicht schlecht aus dem Spiel genommen worden von Rayo, die vor allem das Zentrum verdichtet haben. Und man hat bei vielen Leuten, eben auch bei Dembélé am Anfang gemerkt, eine gewisse Nervosität. Also ich glaube schon, dass die Spieler sich den Erwartungen bewusst waren, die quasi Medien und Fans jetzt im Barca wieder auch stellen. Und ja, defensiv nach wie vor dieselben Anfälligkeiten. Schnelles Konterspiel ist mal offen. Ter Stegen hat uns zweimal, glaube ich, ordentlich den Hintern gerettet. Und ja, Chancen waren, finde ich, kann ich mich ja nicht mehr an so viel erinnern. Es waren einige Weitschüsse, aber so eben so öffnende Spielpasses, dass jemand mal eher in eine 1 gegen 1 Situation kommt, waren selten.
Das stimmt. Wobei der Rayo-Torhüter sicher drei gute Paraden hatte. Das und zwei oder drei Schüsse sind sehr knapp am Pfosten vorbeigegangen. Die zwei Abseits-Tore gibt es, glaube ich, nichts zu diskutieren. Nein. Bei Barcelona bei genauso wenig beim Abseits-Tor, beim aberkannten Tor von Rayo Vallecano. Es war aber eine schöne Partie, muss ich sagen, weil es doch hin und her gegangen ist. Also würde man nicht Barca-Fan sein, hätte man es wohl noch mehr genossen.
Das glaube ich auch. Ja.
Aber mich hatte Rayo Vallecano wieder erneut sehr beeindruckt, muss ich sagen, ja. Mich hat gewundert, dass er mit einer Viererkette gespielt hat, eben nicht und dort eben die Araujo mehr gefordert war im Angriff und das, wie du schon sagtest, ist sicher nicht seine Stärke. Defensiv war er meistens sehr gut, außer, glaube ich, in einem Spielzug gegen Ibi oder wenn ich
Easy.
easy, ja.
Ja, da hat er sich ein bisschen verschätzt mit Stellungsspiel, glaube ich, wenn wir eben dieselbe Situation meinen.
Christiansen, wird der dir gefallen unter die Garcia?
Ja, Christensen war nicht schlecht. Eric Garcia war auch solide. Ich glaube, dass gerade am Anfang habe ich gemerkt, der kompakte Block, den Rayo irgendwie hingestellt hat, da haben sie sich schwer getan. Da ist sehr viel hinten zwischen Ter Stegen, Eric Garcia und Christensen hin und her geschoben worden. Wenige offensive Pässe irgendwie Richtung Busquets oder Pedri oder Gavi.
Ja, ein bisschen zweigeteilt wieder, gell? So wie eben letztes Jahr.
Ja, genau. Und ansonsten waren beide gut, muss ich sagen. Es wird dann eh die Frage, wie es ist, wenn Koundé inskribiert ist, also registriert ist, wie lange er dann auch braucht, um fitnesstechnisch auf vollstem Level zu sein und ob eben Araujo wieder in die Verteidigung rückt, was eher logisch ist, finde ich. Was mir noch aufgefallen ist, Gavi hat auch nicht so
Ja.
glänzen können wie sonst. Er hat sich aber, glaube ich, nicht mal keine gelbe zumindest abgeholt.
Nein,
Also
dieses Mal nicht, ja.
eine Verbesserung kann man hervorheben. Und wie du schon angesprochen hast, wenn man es mit letztem Jahr vergleicht, werden wir dieses Jahr unser direktes Duell gegen Rayo besser abschließen als letztes Jahr, weil wir keine zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Aber ja, also ich finde, Ansu hat ein paar gute Aktionen gehabt und Aubameyang war schon noch sehr bemüht, wie er reingekommen ist. Was dann eh auch noch bezüglich Abgängen spannend wird, weil ich das Gefühl habe, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel jetzt verscherbeln wollen. Aber dazu können wir gern später kommen. Wie hast du die Einwechslungen gesehen?
Ja, etwas überraschend, aber dem Spiel, also da muss ich ja eben De Jong hervorheben, der wahrscheinlich der beste Spieler war. Also seine Einwechslung hat definitiv Spielübersicht und Schwung gebracht. Das zeigt eigentlich, was für ein wichtiger Spieler er sein kann. Ansonsten, ja. Pedri, finde ich, war auch nicht überragend, insofern auch nachvollziehbar, dass er ausgewechselt wurde, wobei ich glaube, er war auch angeschlagen. Bin mir nicht sicher. Es wurde auf jeden Fall gleich dann in den Medien Entwarnung gegeben. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass er sich eine Verletzung zugezogen hatte. Ja, also von dem her nochmal eigentlich die Wichtigkeit eines De Jongs hervorzuheben. Was uns vielleicht auch ein bisschen jetzt zu der Transferpolitik führt, oder zu dem aktuellen Stand der Transfers. Ja.
Darf ich da noch kurz
Ja,
zuvor
natürlich.
einhaken? Ich finde auch, dass er viel Schwung gebracht hat. Er macht vor allem, also seine große Stärke sind wenn er den Ball nach vorne tragt.
Ja.
Also diese Dribbling-Ansätze, wo er eine Reihe überspielt und dadurch Raum öffnet, dann auch gut im Passspiel ist und im engen Raum, wobei er ein paar Fehlpässe hatte, aber einfach über das Mittelfeld einen Spieler ausspielen und dann zum Beispiel hat er mehr Platz vor sich.
Hast du das beim letzten Podcast erwähnt oder habe ich das gelesen, dass eben möglicherweise das aber einer der Punkte ist, die Xavi stören? Nein, natürlich nicht, dass er das gut kann, aber per se nicht auf Spieler setzt, die lang den Ball halten, beziehungsweise diese Box-to-Box-Spieler, sondern eben eher Spieler, die den Ball schnell abgeben, beziehungsweise eben dieses Dreieckspiel oder diese Vierecke, diese bekannten, immer versuchen zu zeichnen am Spielfeld. Und da passt er ja wirklich nicht so rein, sondern ist eher der Spieler, der das Mittelfeld überbrückt mit seinen Läufen. Ja, jetzt nicht mit weiten Pässen, sondern mit seinen Läufen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob du das erwähnt hast oder ich in irgendeinem Artikel gelesen habe, dass das möglicherweise auch einer der Punkte ist, die Xavi eben dazu veranlassen würden, eher auf einen De Jong zu verzichten, ja,
Ja.
wenn er müsste, ja.
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es gesagt habe, aber ich habe es auch auf jeden Fall gelesen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass er sehr weit sich zurückfallen lässt, um sich die Bälle direkt vom Innenverteidiger in sehr nahe Distanz zu holen. Und das, glaube ich, gegen dieses Positionsspiel, also Juego de Posición, das Xavi installieren will, ein bisschen dagegen spricht, weil er die Positionen nicht haltet. Wenn man an Guardiola zurückdenkt, gab es ja diese Trainingsmethoden mit den einzelnen kleinen Feldern am Spiel. Und wenn du die verlassen hast, dann hast du das nächste Spiel nicht gestartet, sondern bist auf den Bank gehockt. Also dieser Schwerpunkt auf dieses Positionsspiel, dass er natürlich, ich glaube schon, dass es in bestimmten Situationen passt, wenn er das macht, aber wenn das immer der erste, quasi die erste Lösung ist, die er sucht, dann glaube ich, ist es was, was Xavi vielleicht stören könnte. Aber man weiß halt nicht, ob das wirklich der Fall ist oder ob die Medien das jetzt aufblasen. Er hat ja bis jetzt immer gesagt, dass De Jong eigentlich kein Spieler für die Bank auch sein wird. Ich glaube aber schon, dass ein Bernardo Silva ihm mehr recht wäre, wenn das möglich wäre. Dann kommen wir schon in die Transfersphäre rein. Aber weil der erstens mehr Erfahrung hat und zweitens, glaube ich, ein bisschen mehr weiß, wann er schnell wieder abspielen muss und wann er diese Läufe machen kann. Und ein bisschen mehr diese Spielintelligenz in die Richtung beweist. Aber ja, also wo wir gerade bei Transfers sind. Ich meine, man muss ja sagen, wir haben die, was heißt, die dritte Palanca, oder?
Vierte? Ja, die vierte mittlerweile, ja.
Die vierte haben wir aufmachen müssen, um die Spieler zu registrieren. Alle bis auf Koundé. Auch Dembélé dabei, da sein Vertrag ausgelaufen ist, gilt er als Neuzugang. Sergio Roberto das Gleiche. Was wird auch wieder mit Hinblick auf das auf die Gehaltsobergrenze von La Liga nicht unbedingt förderlich ist, sage ich mal.
Ja, wobei sie jetzt ja den Schlüssel 1:1 haben.
Ja.
Letztes Jahr war es noch 1:4, dann 1:3 und mittlerweile 1:1, sprich für jeden eingesparten oder für jeden Euro, den sie in Gehältern auszahlen wollen, müssen sie einen Euro einsparen. Das war ja letztes Jahr noch. Für jede 3 Euro, die sie eingespart haben, konnten sie dann einen Euro in Gehältern auszahlen bei neuen Spielern. Erleichtert die Sache schon sehr. Abschreibung von Spielern dürfte da auch mit ins Gewicht fallen jetzt. Also ich glaube, das wäre auch möglicherweise ein Grund, warum man den Vertrag mit Braithwaite auflösen will. Nicht wegen des Gehaltes selbst, sondern weil noch relativ die Transfersumme ja relativ hoch war und noch viel abzuschreiben ist. Und dann könnten sie eben dieses Geld dann für neue Spieler einsetzen. Ja.
Ja.
Also das ist, glaube ich, der Grund, warum Braithwaite sogar im Raum steht, dass man den Vertrag einfach auflöst von Braithwaite, nachdem der ja scheinbar überhaupt nicht gehen will.
Wobei auch die restlichen 2 Jahre volle Auszahlung besteht, laut Medienberichten.
Ja, wie gesagt, und
was ich auch ein bisschen kritisch sehe, weil ich vor 1,5 Jahren gelesen habe, dass er mit seinem Cousin oder mit seinem Bruder Immobilien angelegt hat und damit 200 Millionen Vermögen besitzt.
Wirklich, also, er ist der reichste Spieler von Barcelona, oder?
Das weiß ich
nicht. Also, der kann mit dem Piqué auf jeden Fall mithalten, wenn das stimmt, ja.
Oder? Ja. Und dann verstehe ich es halt nicht ganz, oder ob es darauf ankommt, dass er eigentlich diese Position einnimmt, um einfach nicht gehen zu müssen.
Ich glaube, er will einfach nicht gehen. Ich glaube, er will nicht gehen, ja.
Ja.
Weil er doch als, ich halte ihn schon für einen sehr intelligenten Menschen und eigentlich durchaus sympathisch. Und ich glaube einfach, er will noch eine Chance haben. Ja? Ähnlich wie der Umtiti letztes Jahr. Ich glaube, eine neue Chance bekommt Umtiti nicht.
Nein. Die Frage ist, ob er eine Chance bei einem anderen Verein bekommt.
Ja.
Das ist die Schwierigkeit in dieser Kause.
Ich will trotzdem nochmal hervorheben, dass Umtiti auf Gehalt verzichtet hat, beziehungsweise dass ich das sehr, sehr cool fand, dass er sein ausstehendes Gehalt auf einen längeren Zeitraum aufgeteilt hat und sich sogar, glaube ich, nochmal zusätzlich 5% runtergesetzt hat, das Gehalt. Also das ist nicht selbstverständlich, das habe ich letztes Jahr schon erwähnt und das will ich aber jetzt nochmal hervorheben. Also ich finde schon, dass das zu berücksichtigen ist beim Umgang mit solchen Spielern. Es wird ja jetzt auch sehr stark bemängelt, wie Barcelona mit Spielern umgeht. Kann ich oft nachvollziehen, aber besondere, es ist natürlich auch ein besonderer Moment, ja, jetzt müssen sie mal die ganzen Altlasten, wenn man es so sagen darf, ja, mal loswerden, sei es alte Verträge oder Spieler, die eben nicht mehr interessant für einen Trainer sind, müssen halt angebracht werden, ja, und es ist zwar wirklich schwierige Situation teilweise, aber ich kann es nachvollziehen.
Ja, es ist halt strictly Business. Die Sache, die Art und Weise, wie das getan wird, stößt bei mir auch sauer im Magen auf, muss ich sagen, weil es oft Spieler sind, die sich schon auch teilweise verdient haben oder teilweise auch in schwierigen Momenten gekommen sind und ihren Beitrag ge gezeigt haben. Ein Braithwaite war jetzt nicht immer super, aber er hat immer alles gegeben,
Ja.
also hat ein paar wichtige Tore geschossen. Und da
Ähnlich
jetzt,
Memphis, oder?
genau, und die jetzt unter den Bus zu werfen, find ich schwierig. Aber ja, wer weiß, wir sind nicht im Innenkreis, wir wissen nicht, wie die Verhandlungen sich gestalten. Das ist eine verzwickte Situation. Man hat ja jetzt auch das Problem, dass man Koundé nach wie vor also nicht registriert hat. Das sollte ermöglicht werden durch eine Neuverhandlung von den Verträgen, entweder von Piqué und oder Busquets. Und bei beiden scheint es jetzt auf Eis zu liegen und die Verhandlungen zum Stillstand gekommen zu sein, was auch nicht unbedingt ein positives Zeichen ist. Und das heißt, du brauchst dringend Abgänge, weil ansonsten kannst du nicht mal die Spieler, die du hast, inskribieren, geschweige denn
Neue
Verstärkungen.
weitere Verpflichtungen, ja.
Und die sind definitiv wichtig. Ich meine, ein Marcos Alonso steht schon in der Pipeline. Dass ich ihn nicht unbedingt brauche, ist eine andere Geschichte.
Ja.
Aber es ist alles ausgehandelt und hängt nur davon ab, ob man Spieler abgeben kann. Die Rechtsverteidigerposition haben sie jetzt auch anscheinend. Seit dem Wochenende sind sie drauf gekommen, dass das vielleicht einen Verbesserungsbedarf aufweist. Haben jetzt angefragt, glaube ich, bei Villarreal wegen Juan Foyth. Also ein junger Argentinier, 24 Jahre, früher bei Tottenham. Eigentlich gelernter Innenverteidiger, spielt aber
Also.
jetzt seit 2, 3 Jahren Außenverteidiger. Teilweise sehr gut, teilweise hat er noch so quasi Konzentrationsaussetzer. Und ich glaube, Villarreal wurde gemunkelt heute, besteht auf die Ausstiegsklausel von 42 Millionen.
Okay.
Und dann bin ich mir nicht sicher, ob das so viel Sinn macht, weil ich weiß nicht, ob, also ich glaube, defensiv ist er besser als Dest, aber auch er hat teilweise Fehler, die kostspielig sind. Und 42 Millionen ist halt auch wieder ein Batzenknödel. Also, mal schauen. Wenn du eh schon nicht die Kohle hast, um die Spieler jetzt zu inskribieren, ich weiß, Transferbudget, Gehaltsbudget, unterschiedliche Geschichten, aber trotzdem wäre es doch wichtig, dass man da jetzt nicht nochmal 40, 50 Millionen investiert, außer du holst wirklich jemanden, der Weltklasse ist,
Ja.
aber den wirst du derzeit nicht kriegen, weil Rechtsverteidiger schwer zu haben sind. Also, ich bin schon gespannt, was da rauskommt. Angeblich haben sie ja auch Bernardo Silva versprochen, dass sie ihn kaufen werden. Und ein Wechsel sollte Frenkie gehen mit Bernardo, weiß ich nicht, wie viel Sinn ergibt, wenn du Aubameyang und Memphis beide gehen lässt, weil dann die neuner Position unterbesetzt ist und du ein Überangebot im Mittelfeld hast. Gleichzeitig hatten wir schon ein paar Abgänge. Nico Gonzalez ist zu Valencia gewechselt, Alex Collado ist zu Elche gewechselt, beide auf Leihbasis. Nico hat seinen Vertrag verlängert, vorzeitig bis
Bis jetzt 25,
2026.
ja.
Aber halt genau jetzt hast du diesen Schmarrn, ja. Busquets holt, hat ein schlechtes, also kein gutes Spiel geliefert. War auch, finde ich, durch die taktische Anlage abzusehen, dass wenn er ein großes Feld an Raum abdecken muss, dass er nicht gut aussehen wird mit seinen körperlichen Attributen. Das hatten wir die letzten Jahre öfters mal. Holt sich zwei gelbe ab. Ja, eine davon schon ein bisschen dumm auch, muss man
Ja,
sagen.
aber die letzte, würdest du die zweite Karte oder das Foul als kartenwürdig sehen? Er deckt den Ball ab. Und im Gegensatz zu, wer war es, wenn ich mich nicht irre, der dem Bele, oder was der Rafinha, bin mir nicht sicher, der eindeutig ins Gesicht gefahren ist, dem Gegenspieler, habe ich das hier nicht gesehen. Also er hat die Arme ausgestreckt und versucht den Ball abzudecken, aber dass da eine Berührung mit dem Gesicht gewesen wäre und schon gar die Absicht habe ich überhaupt nicht gesehen.
Aber
Darauf kommt es
das,
nicht an, ich
ja,
weiß, ja.
genau, das ist das Ding. Also, jemanden ins Gesicht schlagen, ob absichtlich oder nicht, ist eine gelbe und damit ist es gerechtfertigt. Außerdem hat er in der ersten Halbzeit zwei taktische Fouls, die nicht geahndet wurden
Ja.
mit Gelb. Da hätte er schon in der ersten Halbzeit fliegen können, wenn der Schiri streng ist. Also, so fair muss man auch sein.
Stimmt.
In dem Sinn hast du jetzt aber den Schmarrn. Du hast den designierten Busquets-Nachfolger, wie Xavi ihn genannt hat, verliehen und 3 Tage später holt sich Busquets eine gelb-rote. Und jetzt muss man schauen, dass man mit Pjanic vielleicht da um die Runden kommt.
Ja, aber Xavi hat ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel nochmal bestärkt, dass er auf den Pjanic setzt. dass er ihn überzeugt hat jetzt in der Vorbereitung. Und darauf freue ich mich wiederum auch. Ja, Pjanic hast du nicht anbringen können. Pjanic hat auch auf einen Großteil seines, oder auf, nicht, ich glaube, fast auf die Hälfte des Gehalts
Ist das
verzichtet.
fix? Ich habe nichts gelesen, dass das fix
Ich
ist.
letztes Jahr, wie er zu Galatasaray
Ah,
gegangen
okay.
ist, nein, Fenerbahçe, glaube ich, war es, oder? Ich hoffe, wir haben keine türkischen Fans, die uns zuhören. Das könnte jetzt problematisch werden.
Es tut
Also,
uns leid.
bevor er in die Türkei gegangen ist, ja, hat er ja auf das Gehalt verzichtet. Ich weiß gar nicht, ob das wieder hochgesetzt wurde, aber nichtsdestotrotz hat er letztes Jahr auch schon bewiesen, dass er bereit ist, zu helfen, auch wenn es und auf Geld zu verzichten, Hauptsache er kann spielen. Ja.
Das spreche ich nicht ab, aber ich meine, es war keiner von den 5 Wechseln. Ich meine, ich verstehe schon, du gehst auf Sieg, aber defensive Position ist nicht unwichtig. Darüber hinaus hat er, glaube ich, noch nie
Den Sechser
den
gespielt,
Sechser
ja.
gespielt. Also die Frage ist, wie gut er da
Ja,
reinpasst,
das
weil
ist.
seine körperlichen Attribute, abgesehen von der Körpergröße, sehr ähnlich eines Busquets sind, also ein bisschen langsam, nicht mehr der Jüngste. Und auch da, glaube ich, kann er sehr gut quasi ausgenutzt werden, wenn du im Umschaltspiel eine große Lücke zwischen Verteidigungskette und Mittelfeldkette hast und da einen Raum hast, den der Gegner gut bespielen kann.
Ja, das. Ich kann ihn mir aber besser als Sergio Roberto vorstellen, muss ich sagen,
Ja, oder
obwohl Sergio
das.
Roberto ja eigentlich für die Position auch vorgesehen ist. Ich würde ja mir De Jong auf der Position wünschen. Das hat er ja bei Ajax ja auch angeblich getan, oder?
In einer Doppel-Sechs, glaube
Ah,
ich, hat er
Doppel-Sechs.
gespielt. Ich glaube, das Problem mit De Jong ist, dass er eben zu gern diese Läufe nach vorne macht und dann seine Position,
Nicht
vorhin
hält,
über
ja.
Positionstreuheit gesprochen, diese nicht hält und dann hast du noch mehr Raum, den der Gegner bespielen kann.
Gut.
Aber im Prinzip, ja, also ich finde, es ist ein schwieriges Dilemma. Es zeigt auf, dass du auch diese Probleme schon ein bisschen hast, dass du jetzt viele Spieler mal schnell haben wolltest, damit du die für den ersten Spieltag registrieren kannst. Das Problem im Zusammenspiel damit, dass manche Spieler einfach keine Angebote haben, hast du halt welche weggegeben, die Angebote haben. Abde soll, glaube ich, auch geplant zu Valencia wechseln, wahrscheinlich leihweise, was ich für ihn jetzt gut fände. Aber Nico sehe ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass der da mehr rein rotiert wird, weil er halt vor allem auch theoretisch ein Spieler mit Zukunft ist für Barca, im Gegensatz zu Pjanic.
Aber man muss sagen, also das hat auch Xavi eben in der Pressekonferenz erwähnt, dass Nico auf ihn zugegangen ist und ihn gebeten hat, ausgeliehen zu werden, weil er eben regelmäßig viel Spielzeit haben will. Hat auch dieses Wochenende schon ab der 72. Minute gespielt, obwohl Valencia mit einem Mann weniger war. Und das Spiel habe ich nicht gesehen, aber dort ist halt schon damit zu rechnen, dass er sehr viel zum Einsatz kommt und
Er hat anscheinend die Stammspielergarantie von Gattuso bekommen für den Wechsel. Ich meine, ob das dann immer so ausschaut, aber es das heißt, sie halten schon viele Stücke auf ihn und planen mit ihm. Auch hängt doch damit zusammen, dass Valencia halt in den letzten Jahren Haus und Hof verkauft und der Besitzer da mehr, keine Ahnung, aber wahrscheinlich nimmt er mehr Geld aus dem Verein, als das er reinsteckt. Unterstelle ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen.
Es wirkt
Aber
aber.
es wirkt ein bisschen so. Aber das heißt, okay, die Rechtsverteidigerposition sind wir uns einig, dass verstärkt gehört. Wir
Definitiv.
sind uns auch einig, dass es nicht gut ausschaut, was Verstärkungen anbelangt, die
Nein.
leistbar sind und
Nein.
rentabel. Jetzt, wie siehst du die Mittelstürmerposition? Weil angeblich sowohl Juve mit Memphis verhandelt und es auf eine Gratis-Freigabe von Barca ankommt, auf die sie warten.
Also ich finde, die hätte er verdient, ja.
Also das bin ich auch voll deiner Meinung. Aber die Frage ist halt, wenn du Aubameyang gleichzeitig mit Chelsea über
Ich glaube
Aubameyang
nicht, dass
verhandelst.
Aubameyang geht. Also ich glaube, dass auf den gezählt wird. Es ist ein bisschen schade für ihn, dass jetzt Lewandowski gekommen ist, weil er letztes Jahr bewiesen hat, dass er wahnsinnig gut ist. Ja. Wie viele Spiele in Folge hat er getroffen? 6, 7 Spiele.
Das ist richtig, ja.
Und das war letztes Jahr dann schon recht außergewöhnlich, ja.
Dass wir 6, 7 Spiele am Stück ein Tor geschossen haben,
Ja,
überhaupt. Geschweige denn ein Spieler.
ja. Und also er dürfte auch wichtig sein, damit sich Dembélé wohlfühlt. Ich meine, ich bin natürlich nicht dafür, dass bestimmte Spieler nur aus dem Grund bleiben, aber ich glaube auch, dass er eben viel beitragen kann. Ja? Also ich würde ihn auf keinen Fall verkaufen. Ich glaube auch, Xavi insistiert darauf, dass er nicht verkauft wird. Und Aubameyang Young selbst will auch nicht gehen, ja? Von dem, was man liest. Also was Aube betrifft, mache ich mir keine Sorgen. Ich bin ziemlich sicher, dass der bleibt.
Ja, ich glaube,
Ähm,
der einzige Faktor könnte der Tuchel-Faktor sein, mit dem er
mhm.
bei Dortmund zusammengearbeitet hat und die anscheinend ein gutes Verhältnis haben.
Ah, mhm.
Auch Chelsea hat keinen Neuner.
Das ist ein
Das
Wahnsinn,
heißt,
ist ein
dort
Wahnsinn.
hätte er vielleicht die Stammplatzgarantie und finanziell können sie ihm sicher auch nochmal ein lukrativeres Angebot
Was
unterbreiten.
die für Mittelstürmer ausgegeben haben in den letzten
Ja.
Jahren und geben sie alle ab. Ja? Also das ist wirklich erstaunlich, oder? Also Timo
Extrem.
Werner für 20 Millionen wieder zurück nach Leipzig. Ich weiß nicht, ist der Interspieler,
Lukaku?
ja, der Lukaku, ist denn jetzt nur
Ja,
ausgeliehen?
aber für 2 Jahre. Den sie
Mit
davor für 130 Millionen gekauft haben, in der Richtung. Und mein Morata. Also.
So, der dürfte am Wochenende ordentlich aufgegeigt
Ja,
haben, oder?
also ich glaube, Atletico hat gut gespielt und er hat ein Tor geschossen und ich glaube noch eins vorgelegt. Aber das ist halt diese Morata-Phase. Der hat immer, wenn er wechselt, hat er eine Honeymoon-Phase, wo er die ersten 5 Spiele trifft und dann sagen sie alle, er ist der beste Neuner der Welt und dann kommt irgendwie ein Absturz, der nicht mehr so passt. Dafür hat Griezmann sein erstes Tor seit November 2021 in der Liga getroffen. Den hätten wir vielleicht nicht hergeben sollen, den Knipser. Aber das Ding ist halt, also ich glaube schon, dass jetzt alles Mögliche offen ist, was Abgänge betrifft, damit du Spieler holen kannst und Spieler registrieren kannst. Memphis bin ich dafür, dass man ihm keine Steine in den Weg legt. Er war immer korrekt, hat alles gegeben, ist in einer schwierigen Zeit gekommen. Das Problem ist halt auch mit Auba ein bisschen, dass sein Gehalt tendenziell sehr stark steigt, oder? Also er hat letztes Jahr das halbe Jahr quasi gar nichts verdient und jetzt steigt es aber höher, also sehr schnell hoch. Und das ist auch etwas, was du in Bezug auf den Financial Fairplay von der Liga irgendwie vielleicht bedenkst.
Musst du, wobei, wenn es dieses Jahr nach diesem Jahr überstanden ist, großartige Investitionen nächstes Jahr sollten halt nicht mehr anfallen, sondern nur mehr Anpassungen im Kader. Du musst jetzt nicht dich neu, zur Gänze neu aufstellen. Also, das sehe ich nicht so kritisch und er hat es auch verdient, ja, dass er jetzt, dass sein Gehalt dementsprechend stark steigt, dass es honoriert wird, dass er eben letztes Jahr in dieser schwierigen Situation für lau gekommen ist, obwohl ich Arsenal ihm, glaube ich, noch sein ganzes Gehalt gezahlt hat.
Ja, also
Also,
muss man eigentlich Arsenal danken.
ja, ist durchaus interessante Politik von Arsenal. Bellerin wollen sie ja jetzt scheinbar auch abgeben und möglicherweise sogar noch das letzte Jahr zahlen oder so. Also nicht ganz nachvollziehbar, weil es doch Interessenten gibt, aber gut.
Ja, ich glaube, bei Auba war es mehr eine Geschichte von Teamchemie. Der hat, glaube ich, eine Attitüde an den Tag gelegt am Ende, die nicht mehr heilig war. Und man merkt doch, dass Arsenal jetzt, also wir schweifen ein bisschen ab, aber die starten die Saison super. Gabriel Jesus ist ein Wahnsinn. Wäre übrigens auch ein Neuner, den ich mir in Zukunft vielleicht mal bei Barca vorstellen
In
könnte.
Zukunft, echt?
Ein mobiler, technisch begabter, taktisch intelligenter. Aber ich glaube, dass das vielleicht auch irgendwo nochmal so im Hintergrund mitspielt. Wie wird sich die Situation mit Auba entwickeln, wenn Lewandowski jetzt einschlägt und, keine Ahnung, 2 Hattricks schießt am Stück oder sowas und dann gesetzt ist und Auba einfach immer nur für die letzten 5 Minuten kommt,
Ja,
dann
das.
kann sich, glaube ich, schnell die ganze Situation bezüglich Zufriedenheit ändern. Und das kann dann wieder gerade für so einen vom Alter her noch relativ jungen Kader eigentlich jetzt im Endeffekt, also die ganzen Leute, auf die du setzt, zumindest sind relativ jung,
Ja.
abgesehen von Lewandowski, Auba und ein, zwei anderen,
Los geht's,
aber
ja.
Busquets und Ter Stegen, aber dass das vielleicht auch irgendwo im Hintergrund mitspielt bei den Überlegungen abzugeben. Ich finde es halt ein bisschen unverantwortlich, sowohl Auba als Memphis abzugeben.
Nein, das würde ich auch nicht, ja.
Ja, weil du damit dich limitierst und wieder eine neue Baustelle aufmachst, weil dann musst du wieder jemanden als neuner Ersatz holen, nachdem du Ferran Juglar abgegeben hast, der jetzt bei Brügge anscheinend komplett auftrumpft. Hat einen super Deal geschossen am
Ja.
Wochenende, Wahnsinn. Also Ich glaube schon, dass sie viel gut machen, aber manchmal hat man das Gefühl, sie sind dann zu hastig und unüberlegt und reiten sie vielleicht wieder in ein neues Problem rein, das sie dann wieder bearbeiten müssen, was sie eh an sich relativ gut machen. Aber dieses von vornherein, dieser Plan war vielleicht auch da, aber dadurch, dass du für manche Leute keine Interessenten findest, manche nicht gehen wollen, hat sich das
Ja, so die
verkompliziert.
Abgänge gestalten sich ja als ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Es ist sensationell, wie schwer sie sich tun, Vereine zu finden für die Spieler, die sie eben abgeben wollen. Und das konditioniert das Ganze halt extrem, ja. Aber ich gebe dir recht, dass es teilweise etwas improvisiert wirkt. Ich glaube aber auch, dass sie eben eigentlich nicht davon ausgegangen sind, dass sie so viele Probleme haben würden, die Spieler einzuschreiben. Ja? Also die vierte Palanca, die ja aktiviert wurde, also der vierte Hebel, nochmal 100 Millionen für die
24,5%, oder?
ja,
Von
von den
Basis
Barca
Studios.
Studios, ja. Das ist, damit haben sie eigentlich, glaube ich, nicht gerechnet, dass sie das nochmal aktivieren müssten, beziehungsweise hatten sie es vielleicht als Ass im Ärmel, um noch weitere Transfers
Ja, und dass
abschließen
das
zu
nicht mal
können.
reicht, die schon bisher verpflichteten Spiele
Ja,
zu
es ist ein
registrieren.
Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn. Trotzdem beachtlich, also ich verstehe die Berechnungsmethode vom Verein nicht ganz. Gibt es eh auch eine Diskussion im Internet, auf Twitter immer wieder, wie das angesetzt wurde. Aber von 700 Millionen kann man ausgehen. Der Verein setzt es bei 880 an, glaube ich, oder sowas, 860, weil irgendwas doppelt bewertet wurde. Ganz blicke ich da nicht durch, aber 700 haben sie auf jeden Fall mal lukriert, was ja eigentlich unfassbar ist, habe ich das letzte Mal schon hervorgehoben, und dass ich das durchaus beeindruckend finde, auch wenn natürlich die Gefahr besteht, dass man halt, wie der Max im Chat bei uns in der Gruppe mehrfach erwähnt hat, dass es halt hochriskant ist, das Geld, aber du hast es auch letztes Mal erwähnt, dass es hochriskant ist, Einnahmen zu verpfänden, de facto, ja. Aber in der Situation habe ich keinen anderen Ausweg gesehen, ja. Also ohne das Geld wäre gar nichts möglich gewesen heuer. Und von dem her bin ich nach wie vor ein Befürworter davon, aber es wird sich weisen, wie gescheit das war. Ich bin guter Dinge, aber
Was man noch sagen muss zur vierten Palanca ist, die Optik ist nicht unbedingt super. Also dass ein enger Hapschi vom Laporta da, die sofort die 100 Mille hinblättert. Und dann nämlich auch danach, nachdem er das gemacht hat, quasi sagt so, ja, nicht so, es ist ein guter Kauf für mein Business,
naja,
sondern
man
jetzt
muss dem
sehen wir wieder
Verein
das
helfen. Ja.
Wasser. Ja,
Ach
also
so,
es
ja.
riecht schon ein bisschen
Naja,
nach
aber
vorne in der Wirtschaft, muss man sagen.
ja, interessant. Diesen Eindruck hatte ich überhaupt nicht, aber der Rodes ist ja ein Medienmogul in Spanien. Der hat zwar mit einem Fonds investiert, der normalerweise in Anlagen, also in Gebäuden und also in Immobilien investiert, glaube ich, dort kommt das Geld her. Allerdings ist dieser Rhodes ja ein Medienmogul, der viele Beteiligungen in Zeitungen und Fernsehen hat in Spanien. Also das ist kein Unbekannter. Eher diese Audax-Lösung, die ja auch bei Barcelona die Sicherheiten gegeben haben damals. Also der Geschäftsführer von Audax, das ist ein Unternehmen, das in nachhaltigen Energiegewinnung oder so tätig ist. Der Geschäftsführer ist ja in den Vorstand gekommen und hat eben einen Großteil der Sicherheiten übernommen für den Vorstand. Das finde ich eher eine, ja, nicht ganz nachvollziehbare Geschichte, ja. Aber ich glaube, du musst dich halt Leute an Bord holen, die dir nahestehen in so einer Situation, dass du auch dort auf denen du vertrauen kannst. Ja. Wie die Beziehung zwischen Robles und Laporta ist, weiß ich nicht. Da scheinst du mehr zu wissen. Aber offensichtlich ist der Robles steht dem Präsidium und dem Laporta nah. Ja.
So habe ich es gelesen.
Ja, ja. Vielleicht durchleuchten wir das nächste Mal, weil vielleicht ein interessantes Thema.
Das könnten wir uns aufmachen, ja. So, jetzt ein Spieltag vorbei. Noch nicht alle Signings registriert. Noch mehr Arbeit am Transfermarkt zu machen. Gerade was Abgänge angeht, aber auch zum Beispiel ein Rechtsverteidiger. Ein Linksverteidiger wäre auch nicht schlecht. Atletico hat gewonnen. Überzeugendermaßen anscheinend. Mhm. Madrid hat gewonnen. Dank eines Alaba-Traum-Freistoßes. Also, ich weiß nicht.
Also, einer ersten Ballberührung.
Ja, ich weiß nicht, wie gut das Spiel war oder so, aber haben zumindest 3 Punkte. Es wird schon, ich glaube, es wird saftig. Also, wenn jetzt noch ein Unentschieden kommt, glaube ich, sage ich nicht, dass alles vorbei ist oder irgendwas, aber ich glaube, dass dann das Narrativ vielleicht ein bisschen mehr Druck ausübt auf die Mannschaft, die eh schon jetzt, glaube ich, sehr viel Druck aufgrund dieses bombastischen Transfersommers verspürt. Wie siehst du das? Gerade auch, weil die katalanischen Medien nicht unbedingt für ihre Feinfühligkeit bekannt
ja,
sind.
Ja, also geduldig sind sie nicht. Aber wir haben es auch letztes Jahr schon gesehen, dass der Xavi einen gewissen Bonus genießt. Ich glaube, dass Madrid weniger überzeugend war als Atletico. Sevilla, auf Sevilla würde ich heuer überhaupt nicht zählen. Ich glaube, die werden einbrechen, also die drei Mannschaften werden sich untereinander ausmachen. Kann zwar nachvollziehen, was du sagst, aber ich würde mir diesbezüglich noch keine Gedanken machen. Jetzt kommen dann auch Spiele teilweise unter der Woche. Das wird, glaube ich, eine Herausforderung für alle Mannschaften. Ich glaube, dass wir einen eigentlich guten Kader haben, bis eben auf die Außendecker-Positionen. Glaube ich, dass wir im Vergleich zu letztes Jahr einen viel tieferen Kader, wie das so oft
behauptet wird. Ja.
Das heißt, ich glaube nicht, dass der Leistungsabfall so groß sein wird, wenn bestimmte Spieler ausfallen. Und von dem her sind dann eben alle gefordert. Und ich finde eben, dass Real Madrid, um jetzt den direkten Vergleich heranzuziehen, sich nicht wahnsinnig gut verstärkt hat und letztes Jahr eigentlich auch gehadert hat. Ja, ich weiß, sind Meister geworden und Champions League gewonnen. Die Meisterschaft, die letztes Jahr ja scheinbar keiner gewinnen wollte, so wie es ausgesehen hat, ja, immer wieder bei Underdogs Punkte liegen lassen. Und nicht nur Barcelona, Atletico oder Sevilla genauso. Hm. Und selbst Real Madrid hat ja lange so gewirkt, als ob sie den Titel nicht gewinnen wollten. Ich weiß, das ist eine blöde Ausdrucksweise, aber es macht halt so ein bisschen den Anschein. Und bei der Champions League, also ich will über die Champions League letztes Jahr, glaube ich, brauchen wir nicht viel zu reden.
Schließen
also,
wir das Kapitel für immer.
Für immer. Ja, also ich habe relativ viele Real Madrid-Spiele gesehen letztes Jahr und keins finde ich, dass sie verdient gewonnen hätten. Ja, ich meine, verdient insofern schon, weil sie dann immer mehr Tore als der Gegner geschossen haben, aber sie waren die meiste Zeit eigentlich den Gegnern unterlegen, ja, und ich finde nicht, dass sie sich sehr gut verstärkt haben. Ich glaube, einen Spieler haben sie geholt.
Rüdiger, Tchouaméni.
Ja? Rüdiger und sonst?
Tchouaméni.
Ah,
mh. Um 100 Millionen von Monaco.
Ja, stimmt, ja. Asensio dürfte so gut wie weg sein. Hat wieder keine einzige Minute gespielt. Von Hazard erwarte ich mir jetzt nicht groß, dass er sich nochmal zum Star entwickelt, der er mal war. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir uns weit besser verstärkt haben als unser Gegner. Und somit glaube ich, wenn es dann eng wird, wenn dann die pro Woche 2 Spiele gespielt werden, das ganz anders aussehen kann. Ja. Ja?
Nochmal, ich möchte kurz aufgreifen, was du gesagt hast, dass der Xavi ein bisschen eine längere Leine von den katalanischen Medien bekommt. Und zwar, da habe ich letztens eine interessante Statistik gelesen, und zwar hat Xavi nur unter Anführungszeichen 20 seiner 38 Partien gewonnen als Trainer bei Barca. Das ist ein Siegesschnitt von 52%. Und er ist damit, hat den schlechtesten Prozentsatz von einem Barca-Trainer der letzten 20 Jahre. Schlechter als Koeman sogar.
Wirklich?
Ja. Ich glaube zwar, dass das kein Problem ist an sich, also jetzt noch nicht so ein großes Problem ist, weil ich das Gefühl habe, die Chemie stimmt besser und wir haben eine taktische Formation, die einfach noch Zeit braucht, als auch mit den vielen Neuzugängen, um sich irgendwie zu bewähren. Und ich glaube auch, dass er mehr Zeit bekommt als ein Koeman. Aber es ist schon noch was, was man im Hinterkopf behalten kann. Weil gefühlt ist es nämlich nicht so. Ich habe die Zahlen gelesen, ich hätte es mir einfach nicht gedacht.
Ja, ich mir auch nicht.
Weil sie gefühlt einfach besser gespielt haben.
Mhm.
Aber
vor allem, sie haben auch die großen Gegner besiegt. Ja.
Ja.
Was?
Außer Frankfurt.
Ja, außer Frankfurt. Aber man hatte nicht mehr das Gefühl, dass das dass ein Real Madrid oder Atletico Madrid drüber fahren kann nach Belieben, sondern im Gegenteil, man hat Real Madrid deklassiert. Das Ancelotti hat sicher seinen Beitrag mit einer etwas fragwürdigen Aufstellung geleistet, aber nichtsdestotrotz, Madrid war in Grund und Boden gespielt, auch gegen Atletico, war ein sehr, sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Und ich glaube, das macht dann halt schon auch den Unterschied in der Wahrnehmung, ja.
Ich meine, gegen einen ganz großen Gegner haben wir beide Spiele verloren, Rayo Vallecano. So schließen wir den Kreis, glaube ich, für die heutige Episode, was sagst du?
Machen wir das. Und freuen uns auf Paul, wenn er wieder aus Marokko retour ist.
Genau.
Schönen Gruß hier von uns. Genießt die Zeit.
Und wir freuen uns auch auf das nächste Spiel. Am Sonntag um 21 Uhr geht es gegen Real Sociedad auswärts. Auch kein leichtes Unterfangen, gerade jetzt auch nach dem verpatzten Saisonstart, muss man fast ein bisschen sagen.
Weil aber die haben eigentlich Tradition. Letztes Jahr haben wir 4-1 gegen Real Sociedad gewonnen und jeder hat sich schon sehr gefreut, aber die ganz großen Saisonen haben wir eigentlich immer mit einer relativ schlechten Leistung begonnen. Ja, also
man muss sagen, Real Sociedad hat auch einen Gegner, der uns mehr liegt in den letzten 2-3 Jahren oder 4 Jahren. Ich glaube, Valverde hat in seiner ersten Saison den Bann gebrochen mit dem 4-2 auswärts.
Mhm.
Als davor, wo wir, glaube ich, fast 10 Jahre nicht gewinnen konnten auswärts. Mhm. Von daher freuen wir uns auf das Spiel am Wochenende. Wir hoffen, euch zahlreich im Chelsea zu treffen auf ein Bierchen. Und vielleicht auch, dass ein Koundé bis dahin registriert ist.
Mhm.
Und schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt, die letzten 2 Wochen des Transferfensters. Also bis zum nächsten Mal. Visca Barça.
Ciao.